Vater im Himmel, ich danke dir für Markus. Ich danke dir, dass er sich die Mühe gemacht hat, dich zu suchen und zu fragen, Herr, was du für uns hast. Ich bitte dich, dass du ihn dafür reichlich vergiltst, gerade an Zeit und an Kraft. Amen.
Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. In Illertissen scheint schon lange die Sonne. Genau. Und zwar, die Predigt heute heißt Ein Halt Gottes. Ich hatte heute schon einen ganz großen Halt an meiner Seite. Und zwar meine Frau, weil ich hatte die Predigt vergessen in Illertissen. Und dann ist Margit schnell heimgefahren. Könnt ihr mir schnell helfen, Flo? Ihr seid doch die...
Da fällt auch was, das Gegenstück. Vielen, vielen Dank. Ja, es geht um einen Halten Gottes. Und
genau. Ich versuche heute ein wenig langsamer zu reden, dass es auch möglich ist, für unsere bulgarischen Freunde zu übersetzen. Ein Halt Gottes. Wisst ihr, um welchen Halt es sich handelt? Ja, meine Kinder wissen es. Es handelt sich um diesen Halt. Wisst ihr, wer das ist? Ihr, die in Rumänien dabei wart, müsst es wissen. Warten wir mal noch. Unser Halt lebte in Persien. Etwa 400, oder das spielt dann diese, die Hauptaktion war 445 vor Christus. Sein Name bedeutet Gott tröstet. Wisst ihr jetzt, wer es ist? Ein paar Insider. Johannes war es nicht.
Lukas.
Nein. Psst. Hallo. Und was da auch interessant ist, also es handelt sich um Nehemia. Und wir hatten in Rumänien ein Nehemia-Camp und immer wenn ich was über Nehemia erzählt hat, hatte ich diesen Turban auf. Aber unsere Jugend ist noch ein bisschen schläfrig heute. Und Nehemia war ein ganz gewöhnlicher Mann. Und normalerweise wird er immer berichtet von Königen, von Priestern, von Propheten. Aber Nehemia war ein ganz normaler Mann. Und Nehemia hatte keinen ganz normalen Job. Er war nämlich Mundschenk des Königs. Artaxerxes. Und also Nehemia hatte eine super Stellung. Also diese Stellung war hoch angesehen. Hochriskant natürlich auch. Als Mundschenk musste man ja immer die Speisen testen, bevor sie der König gegessen und getrunken hat. Und früher war es nicht unüblich, irgendwelche Herrscher und Könige und hohe Leute zu vergiften. Das war natürlich hochriskant, aber es war auch eine Vertrauensstellung, die er durchaus hatte. Mundschenk des Königs. Was war jetzt bei Nehemia so heldenhaft? Was denkt ihr? Nehemia war ein Mensch, der sich ja von Gott ansprechen ließ. Nehemia war ein Mensch, der Gottes Problem zu sein Problem gemacht hat. Wer die Geschichte nicht so gut kennt, Nehemia gilt als der Kopf, als der Führer, als der Leiter beim Wiederaufbau der Stadtmauern in Jerusalem. Aber ich finde, und das war natürlich eine tolle Leistung, aber so richtig heldenhaft finde ich, wenn man Gottes Problem zu seinem Problem macht. Und man müsste sich bloß mal vorstellen, auf einmal heißt es, Markus, du bist jetzt nicht mehr Werkstattleiter, sondern du machst jetzt das und das. Und diesen Mut, was der dann auch gehabt hat, das Problem, wirklich Gottes Problem, zu seinem Problem zu machen und anzugehen, finde ich total heldenhaft. Stellt euch vor, von jetzt auf gleich heißt es, sollst du das und das machen. Und es war hochgefährlich. Und bei Nehemia war es so, da kam sein Bruder, kam aus Jerusalem und hat ihm erzählt, die Stadtmauer liegt in Trümmern. Wir sind unseren Feinden schutzlos ausgeliefert. Und was machte Nehemia? Nehemia hielt erst mal inne, trauerte, fastete. Er war total bewegt von dieser Situation. Und das ist auch so eine Frage an uns. Gibt es was, was uns bewegt? Gibt es was, wo Gott zu uns sprechen kann? Wo ganz tief in uns wirken kann? Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir das erste Mal in Rumänien waren. Und da waren wir dann das erste Mal in so einem armen Viertel. Ich glaube, da hätten wir alles gemacht, was so in unserer Macht stand, wir haben da nur irgendwie zu helfen. Da waren wir so innerlich bewegt. Also ich habe das richtig, auch die Ranger, wo da dabei waren, da war eine Stimmung im Auto, so eine, boah, da hätten wir. Und jetzt die Frage, kannst du, oder kann Gott dich noch innerlich bewegen? Können Situationen dich innerlich bewegen? Bei Nehemia, er war innerlich bewegt. Und Nehemia hat dann eine Vision bekommen, hat dann ein Ziel bekommen in seinem Herzen. Und das ist ja auch so. Was ist eigentlich eine Vision? Vision ist eigentlich ein positiv formulierter Zustand in der Zukunft, wie man sich's wünscht, was es ist. Und Vision ist ein Ziel. Vision ist was, wo die Richtung vorgibt. Und das ist wichtig, eine gemeinsame Vision zu haben. Machen wir mal einen Test. Macht mal bitte alle die Augen zu. Und jetzt zeigt ihr alle nach Süden. Die, wo jetzt nicht sein geht davor. Ja, also es geht ringsum. 360 Grad. Darum ist es wichtig zu wissen, wo wir hingehen. Das ist genauso. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da ist jetzt irgendein Karren im Dreck und es heißt, wir ziehen jetzt alle nach Süden. Und keiner gibt da irgendwie das Ding vor, dann wird sich der kein Millimeter bewegen, weil für jeden ist Süd ein Stückchen woanders. Nehemia hatte eine Vision. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, so diese Frage, haben wir eine Vision? Haben wir ein Ziel für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Arbeitsstelle, für was auch immer? Haben wir eine Vision für unser Leben? Oder ja, wir leben halt mal so. Gibt es nur was, was du in deinem Leben erreichen möchtest? Das ist gut. Gibt es nur was, was wir mit unserer Gemeinde erreichen möchten? Es ist wichtig, denke ich, über dieses Thema nachzudenken. Ich hatte so einfach diese innerlich wir hatten mal diesen Ausspruch, dass uns die Jugend vorangeht. Und für mich hat das ein Stück weit auch mein Handeln geprägt. Wo habe ich dann das Rumänien angefangen? Lauter so Geschichten. Und das ist wichtig, eine Vision zu haben. Es ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde eine Vision haben. Denk, wir werden dieses Thema auch versuchen, im Herbst mal gemeinsam auch anzugehen. Was ist unsere Vision? Aber wichtig ist auch, was ist deine Lebensvision? Ah, Gott hat für mich keine Vision. Das glaube ich nicht. Der hat für uns alle eine Vision. Der hat für uns alle ein Ziel. Der hat für uns alle einen Plan. Fragen wir danach oder eher nicht? Zurück zum Nehemia. Also er gab seine sichere, gut bezahlte, angesehene Stellung auf. Und der musste ja auch den König nur fragen, und ob er darf und so. Und das war nicht, damals war es jetzt nicht üblich, mit dem König so zu reden, wie jetzt ich hier so, sondern wenn dem das nicht passt hat, dann war... Wie gesagt, nahm Gefahren und Mühen auf sich. Nehemia war auch sehr, sehr beharrlich. Wusste, wen er um Hilfe bitten konnte. Es wird immer wieder berichtet, dass Nehemia was gemacht hat? Gebetet. Und er bat Gott um Hilfe. Und ja, er wusste, an wen er sich wenden konnte. Und er machte sich auf den Weg, machte sich an die Arbeit. Und das ist auch so. Oft wissen wir schon vielleicht, wo es fehlt oder was jetzt nötig wäre. Aber machen wir uns auf den Weg? Machen wir uns an die Arbeit? Oder denken wir, Herr, sende meinen Bruder oder meine Schwester? Für Nehemia bedeutete das Unglaubliches. Also Susa, also der König von, also König Artaxerxes, der hat in Susa gelebt, und die Entfernung Susa Jerusalem sind Luftlinien, 1300 Kilometer. Und mit dem Flieger ist das kein Problem. Aber mit dem Kamel schon eher. Und das sind jetzt aber nicht nur diese 1300 Kilometer, sondern eigentlich, weil der Weg, der ging dann so oben rum, so dieser Karawanenweg, 2000 Kilometer. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, gell, hat Gott, muss der da einen von zwei, also der 2000 Kilometer mit dem Kamel reiten muss, irgendwie das ins Herz legen, hatte da niemand in Jerusalem gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob Nehemia Gottes Nummer 1 war. Es wird nichts davon berichtet. Aber Nehemia war auf jeden Fall bereit, diese Strapaze auf sich zu nehmen. Das hat ja Monate gedauert, bis der in Jerusalem war. Und das ist jetzt eigentlich das Objekt der Begierde. So hat Jerusalem wohl ausgesehen zur Zeit Nehemias. Und bloß natürlich war die Stadtmauer in Trümmern. Das sieht man schon, dieser große Block da oben, das ist die Tempelanlage. Wir müssen ja überlegen, das war so 450 vor Christus. Der Tempel wurde wieder aufgebaut durch Esra, aber die Mauer lag noch da nieder. Er ist also nach Jerusalem gereist und dann lesen wir in Nehemia 2,12: Ich hatte noch niemand davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hat. Also der ist nicht nach Jerusalem, nein, Freunde, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Das hat er nicht gemacht. Er hat es auch noch in seinem Herz bewahrt und ja, ging, denke ich, auch schwanger mit dem Plan. Auch wieder so eine Frage, die uns betrifft. Hat Gott dir einen Plan ins Herz gegeben? In Nehemia 2, 17 und 18: Jetzt sagte ich zu ihnen, also zu den Bewohnern von Jerusalem: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir: Wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Wie gesagt, Nehemia durfte ja auch im Auftrag des Königs diese Aktion machen. Und der war ja Jahre weg, ich glaube 10 Jahre oder so, bis das dann fertig war. Also Nehemia hatte dann auch die Erlaubnis bekommen, Holz schlagen zu dürfen. Und aber mir geht es jetzt heute gar nicht so sehr um das, weil mir geht es jetzt darum, Nehemia hatte diese Vision. Und da hat ein Mensch was im Herzen. Und dann begann es. Und oft ist es so, dass ein Mensch irgendeine Vision, einen Plan, ein Ziel im Herzen hat. Und das ist wichtig. Geistliche Erneuerung beginnt oft mit der Vision einer einzelnen Person. Nehemia hatte eine Vision, teilte sie voller Begeisterung mit und inspirierte die führenden Männer Jerusalems, die Mauern wieder aufzubauen. Oft unterschätzen wir Menschen, sodass wir sie mit unseren Träumen für Gottes Werk in der Welt nicht herausfordern. Wenn Gott eine Idee in unsere Gedanken pflanzt, was wir für ihn tun können, sollten wir diese Idee anderen mitteilen und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in ihnen ähnliche Gedanken weckt. Wir sollten uns nicht für die einzigen halten, durch die Gott wirkt. Oft benutzt Gott eine Person, um die Vision auszudrücken und andere, um sie zu verwirklichen. Indem wir andere Menschen ermutigen und inspirieren, können wir Teamarbeit in Gang bringen, um Gottes Ziele zu erfüllen. Oft ist es einer, der anfängt, der andere begeistert. Unterschätzt man das nicht? Ach, ich bin zu klein, ich kann es nicht. Und genau. Also ich sag mal, der Nehemia, der gibt unendlich viel Predigten her. Mir ist es jetzt aber wichtig, in Kapitel 3, da wird erzählt, wer alles mitgeholfen hat am Wiederaufbau. Und ich lese das Kapitel 3 jetzt nicht vor. Das sind ganz viele Namen und der mit dem und der baute das und der half dem und der half dort mit. Und ich habe dann im Internet was gefunden, allerdings auf Englisch. So hatte damals die Stadtmauer dann ausgesehen und da seht ihr überall die farbigen Teilabschnitte. Und jede Farbe, jeder Teilabschnitt steht für eine Personengruppe, die dort an dieser Mauer bauten. Das sind die einzelnen Tore und dann hat es eben Leute gegeben, die haben ganz viel gebaut, einen riesen Abschnitt, dann haben es auch Leute gegeben, die haben bloß ganz kleine Teilstücke gebaut und jeder, wie er konnte. Und der Bau der Stadtmauer ist ja auch ein Stück weit ein Bild auf die Gemeinde. Und ich habe jetzt die ganze Namen mal weggemacht. Ich habe das jetzt nicht profihaft gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, ihr Junge könntet das sicher besser machen. Ich habe das dann so wegradiert und habe dann, im einen steht ja noch drin, der Tempel. Wir haben keinen Tempel oder unsere Anbetung gebührt Jesus. Und Jesus ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum auch unserer Gemeinde im Christuszentrum Senden. Und für mich sind so die einzelnen Farben Stück weit auch einzelne Bereiche, Arbeiten, Aufgaben in unserer Gemeinde, damit eine Gemeinde funktionieren kann. Vielleicht ist das große Stück, vielleicht sind es die Ranger, die dort Gemeinde bauen, die diese Gemeindemauer bauen. Vielleicht, keine Ahnung, ist das Stück das Männerkochen, die Frauenarbeit, der Lobpreis, einzelne Hauskreise, die Kinderdienst, alle, jeder Bereich ist wichtig. Und jeder Bereich sollte oder muss ein Stück weit gebaut werden. Und es gibt jetzt nicht, oh, das ist viel wichtiger als das. Nee, weil wenn die Mauer dort nicht gebaut ist, wo kommen die Feinde rein? Und so ist es auch bei uns, so ist es auch in der Gemeinde. Es gibt sicher Menschen, es gibt sicher Dienste, es gibt sicher Gruppen, die mehr bauen können als andere. Aber jeder kann bauen und jeder sollte bauen. Und baut einer nett oder baut einer schlampig, was passiert dann? Dann ist da die Mauer vielleicht brüchig, vielleicht. Und das ist wichtig, das auch zu sehen. Eine Stadtmauer macht nur Sinn, wenn sie die Stadt umschließt. Wenn jetzt irgendeiner die Vision hat und sagt, ja, ich baue jetzt nur dieses Stück und super, haben wir eine Stadtmauer. Ja, was nützt das? Eine Stadtmauer ist nur sinnvoll, wenn sie die Stadt komplett umgibt. Weil eine Stadtmauer ist ja ein Stück weit Schutz, ein Schutzraum, um die Stadt zu schützen. Und darum ist es auch so wichtig, dass jeder an seinem Platz baut. Dass jeder auch, ich sag mal, wir müssen das Stück weit auch gleich bauen. Du musst, ich sag mal, einer baut so dünn und der andere, das wird auch nicht funktionieren. Man muss sich miteinander absprechen. Man muss sich abstimmen. Man muss ja auch den gemeinsamen Plan haben und das Ziel haben, eben mit der Stadtmauer. So sagen, ja, mir ist das jetzt nicht so wichtig, ich mache sie bloß 50 cm breit und der andere sagt, nee, wir brauchen 2 Meter und das macht es wichtig, miteinander zu reden. Und es macht es auch wichtig, gemeinsam zu bauen. Nehemia hätte keine Chance gehabt, allein. Weil später lesen wir, für die ganze Stadtmauer haben sie 52 Tage gebraucht. Das war eigentlich eine Sensation in der kurzen Zeit. Und dann gab es auch noch Angriffe und alles Mögliche. Die hatten keine Liebherr-Bagger und was. Und Traktoren, Fendtraktoren und was auch immer. Es ist echt der Wahnsinn. Aber wenn da alle an einem Strang ziehen. Also ich finde gerade so diese Stadtmauer ein tolles Beispiel auch für Gemeinde. Ich habe gesagt, ich verschone euch mit dem Kapitel 3. Aber ich möchte einen Vers vorlesen. Und zwar Nehemia 3, Vers 5. Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. In der anderen Übersetzung heißt es, beugten nicht den Nacken. Auch damals war es schon so, dass manche gesagt haben, uns geht es nichts. Aber es war auch ihre Stadt. Wir machen den Rücken nicht krumm. Allerdings weigerten sie sich im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Und auch das müssen wir sehen. Zu bauen, das ist jetzt kein, ist nicht einfach. Da muss man den Rücken krumm machen. Das war, die waren fertig am Abend. Denen haben die Hände geschmerzt. Die und da war es sicher nicht, ja, Abend, Halleluja, und jetzt beten wir noch an oder sonst was. Das war richtig Arbeit. Möge Gott uns helfen, unsere Ecke zu erkennen, und möge Gott uns helfen, unseren Nacken zu beugen. Einfach auch ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Wo wollen wir mitbauen? Wollen wir überhaupt bauen? Und dann auch die Frage, gibt es Mauern, die wieder aufgebaut werden müssen? Gibt es das? Beziehungen, was auch immer. Eine Mauer ist ein Schutz. Eine Mauer, die Stadtmauer möchte ja einen Schutzraum schaffen. Auch die Frage, was wollen wir schützen? Was ist unsere Vision für unser Leben und für unsere Gemeinde? Ich habe zweimal Leben geschrieben. Was wollen wir schützen? Wollen wir einen Schutzraum bieten? Vor kurzem waren wir als Älteste, da hat uns einer die Frage gestellt, was würde Senden fehlen, wenn es das Christuszentrum nicht gibt? Was wollen wir schützen? Wollen wir überhaupt was schützen? Gott hat jedem von uns einen freien Willen gegeben. Und jetzt auch wieder so zu diesem Halt zurückzukommen. Nehemia, der war wirklich bewegt. Betete, fastete, flehte zu Gott. Ihm war die Situation nicht egal. Er gab seine sichere Stellung als Mundschenk auf. Er machte sich 2000 Kilometer auf den Weg, um Gott zu dienen, um die Mauer zu bauen. Und gibt es noch Dinge, die uns innerlich bewegen? Gibt es noch irgendwas, was uns Not macht? Oder sind wir so mit uns selber beschäftigt? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Wie sieht es aus in unserem Leben? Kann uns noch was innerlich bewegen? Kann Gott uns, sein Herz offenbaren? Und dann so diese Frage, nimmst du den Auftrag an, den Gott dir gibt? Gott hat für jeden von uns einen Auftrag. Gott hat für jeden von uns einen Plan, eine Vision, nenn's wie du willst. Gott möchte dich, möchte mich, möchte uns führen. Und lasst uns das nie vergessen. Und lasst uns auch immer wieder innehalten, da auch Gott zu fragen, Herr, sind wir da richtig? Passt es? Sind wir auf dem richtigen Weg? Herr, was möchtest du? Und das ist eigentlich so diese alle entscheidende Frage, so dieses auch dieses Gespräch mit unserem Herrn. Jesus möchte unser Freund sein. Jesus möchte dein Freund sein. Jesus möchte immer für dich da sein. Aber damit Freundschaft entsteht, muss man miteinander reden, muss man sich treffen, muss man einander das Herz offenbaren können. Jesus möchte unser Freund sein. Dazu müssen wir aber bereit sein, ihm unser Herz zu offenbaren. Aber wenn jetzt unserer Freundschaft bloß immer einer erzählt und sagt, boah, mir geht's da, und der andere kommt gar nicht zu Wort. Wie ist das? Es ist wichtig, dass wir Gott unser Herz mitteilen. Aber es ist auch wichtig, dass wir innehalten, damit Gott uns sein Herz mitteilen kann. Das ist Freundschaft. Wenn du noch nie Ja zu dieser Freundschaft gesagt hast, wenn du noch nie ja irgendwie diese bewusste Entscheidung getroffen hast für Jesus, mach das. Wenn du aber sagst, boah, ich habe diese Entscheidung getroffen, aber unsere Freundschaft, die ging irgendwie, die ist nicht so gelaufen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Und wenn wir uns sehen, dann ist es nur ganz flüchtig und dann mehr so Hallo und auf Wiedersehen. Ich möchte wieder diese innige Freundschaft aufbauen. Auch das können wir jederzeit machen. Und Jesus ist da anders als wir. Wir sind da vielleicht reservierter, wenn wir von Freunden enttäuscht worden sind und die dann wieder Kontakt zu uns suchen. Jesus nicht. Bei Jesus ist jederzeit ein Neuanfang möglich. Bei Jesus ist es jederzeit möglich, dass wir wieder ja, ganz neu und von vorne mit dieser Freundschaft anfangen können, bei Null. Jesus ist anders als wir. Wir haben immer nur unsere Dinge im Hinterkopf. Ah, da war doch das Mal, das Mal, das Mal. Oder haben wir oft im Hinterkopf. Unser Freund Jesus nicht. Um den es geht. Es geht nicht, auch wenn ich zurückkomme auf dieses Bild. Es geht nicht, egal was wir machen, um das, ums Christuszentrum sind, es geht gar nicht drum. Bei allem, was wir machen, geht es nur um eine Sache. Es geht um Jesus. Auch wenn du irgendeinen Dienst machst, den machst du nicht für irgendjemand. Den machen wir für Jesus. Und wenn du den Dienst nicht machst, dann machst du ihn nicht für irgendjemand nicht, sondern dann machst du ihn für Jesus nicht. Das ist der Punkt. Für irgendwie, für Menschen brauchen wir keinen Dienst machen. Das brauchen wir nicht. Und wenn du den für Menschen machst, dann lass es lieber. Unseren Dienst machen wir vor den hier, vor den König der Könige, der doch dein und mein Freund sein möchte, der bloß darauf wartet, dass wir dir sagen, hey, komm, lass uns zusammen einen Kaffee trinken oder Bier oder was auch immer. Und diese Freundschaft, um das geht's. Ich habe da immer so ein, höre oft so einen Prediger und der hat da auch so am Anfang so ein bisschen Not gehabt und der ging dann immer mit Jesus einen Kaffee trinken. Er hat aber dann bloß einen Kaffee bestellt. Er wollte die Bedienung nicht verwirren. Wenn du sagst, ich möchte diese Freundschaft erneuern oder auf ein ganz neues Fundament stellen. Ihr könnt gern nach vorne kommen. Wir werden für euch beten, wenn ihr das wünscht. Und wie gesagt, es ist eine Freundschaft ohne jegliche Vorbedingungen. Jetzt ist gleich aus. Vater im Himmel, ich möchte echt danken, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich möchte danken, dass wir dir total wichtig sind. Herr, ich möchte so danken, dass du unsere Freundschaft suchst, dass du dich nach unserer Freundschaft sehnst, dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass wir immer wieder, ja, egal was wir gemacht haben, dass es bei dir immer wieder einen Neustart gibt. Und ich möchte bitten, dass du jedem von uns wirklich so diese Kraft gibst, auch diese Freundschaft, ja, dass die noch viel, viel inniger wird. Du sehnst dich danach. Und es ist das Beste, was wir machen können. Genauso möchte ich dir einfach bitten, dass du jedem von uns, ja, so eben diese Vision für sein Leben schenkst. Ich möchte bitten, dass wir nicht ziellos durch die Lande irren, sondern dass wir, ja, einfach, dass dein Herz und deine Probleme und deine Sorgen und deine Nöte auch zu unseren werden. Danke, dass du uns da hilfst dabei. Oh Herr, wir haben dich so, ja, du bist so groß und Lob und Dank dafür. Amen.